Guten Morgen. Ihr seid hier, wie schön. Ich begrüße auch ganz herzlich diejenigen, die nachher noch zuschalten werden, wenn sie denn dann den USB-Stick bekommen. Das ist großartig, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Wozu uns die alte, sündige Natur treibt, führt zum Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Das wünsche ich uns für die kommende Woche, steht in Römer 8, Vers 6. Wir haben ein neues, altbekanntes Gesicht hier, Christopher Leif. Großartig, dass du da bist wieder. Er ist in freudiger Erwartung, also nicht er, sondern seine Frau. Das ist großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Christian Hein oben an der Orgel, er hat uns schon gespielt. Und natürlich die Crew an der Technik, Sören, Simone. Es tut mir leid, Simone. Und Christian, die ja ihren Dienst ganz toll versehen im Hintergrund, aber was umso wichtiger ist. Gleich haben wir auch noch die Möglichkeit, zum Kirchenkaffee zusammenzukommen. Ich habe schon gespitzt, das sind meine Lieblingsplätzchen. Also es lohnt sich wirklich, dahin zu gehen. Es ist alles vorbereitet. Wir haben, obwohl es Sommerferien sind, gibt es doch wieder einiges, was die Gemeinde anbietet. Ich bin einfach zu klein für dieses Mikro. Am Donnerstag ist um 15.30 Uhr Männertreff. Da treffen sie sich bei Manfred Groth. Um 19 Uhr ist am gleichen Tag hier neben einem Gemeindehaus Gebet für die Gemeinde, für Sexhelden, für Deutschland. Das Kinderferienprogramm, das fängt jetzt diese Woche an. Es wird 5-mal sein und die haben sich richtig, richtig coole Sachen ausgedacht für Kinder ab 5 Jahren. Das erste wird jetzt am Motocross-Gelände hier in Sexhelden sein. Das sind alle Kinder ohne Eltern. Ab 5 Jahren mit Fahrrad und mit Helm und Haftungsausschluss eingeladen, dahin zu kommen und sich da sportlich zu betätigen. Wer mag, kann auch gerne noch Snacks und Kuchen beisteuern und sich dafür bei der Astrid, Katrin und auch Svetlana melden. Es ist erfahrungsgemäß so, dass die Kinder einen Bärenhunger haben, gerade wenn die sich sportlich betätigt haben. Ja. Die Kollekte vom Gottesdienst am Wilhelmsturm, die war ja für den Hospizverein Haus Elisabeth und es sind 1.818,20 Euro zusammengekommen. Finde ich großartig, vielen Dank. Dann habe ich hier noch, vom 22.06. ist Einzelfallhilfen der regionalen diakonischen Werke, sind 114,68 Euro zusammengekommen, sowie für die eigene Gemeinde 59,70 Euro. Und nochmal insgesamt für den Juni, hat man mir auch hingelegt, insgesamt nochmal 169,40 Euro. Vielen Dank an Geber und Gaben. Und die heutige Kollekte ist bestimmt für die eigene Gemeinde. Wir singen jetzt das erste Lied. Die güldene Sonne.
Thank you. feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten mit Worten aus Psalm 104 im Gesangbuch, die Nummer 743, nicht die 44 oder hier vorne angeworfen. Ich bitte die Gemeinde, die eingerückten Verse zu sprechen. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es bleibt immer und ewiglich.
Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, und schaust.
Du lässest das Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.
Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit.
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt der Erde.
Die Herrlichkeit des Herrn erhebe ich, der Herr erhöht seine Werke. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Lob singt Gott, erhebt seinen Namen. Guter Gott, manchmal laufen wir einfach weg, vor dir und vor uns selbst, dann können wir uns selbst nicht leiden. Hol uns zurück aus unserer Ferne zu dir, zurück in die Geborgenheit deines Hauses. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. In Johannes 14, Vers 2 spricht Jesus: Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen. Gott hat uns längst gefunden und er bringt uns zurück in sein Haus. Alle, auch die verloren gegangenen. Ehre sei Gott in der Höhe. Wir erkennen, du bist Gott, nicht nur des Himmels, sondern auch der Erde, nicht nur Israels, sondern auch der Völker, nicht nur der einen, sondern auch der anderen. Du hast uns, Gott, gerufen und darum sind wir hier, als diejenigen, die Platz bei dir gefunden haben und dann auch als diejenigen, bei denen noch Platz für andere ist, die das Verlorene suchen, was sie bei sich selbst verloren haben, und anderen helfen, ihr Verlorenes zu finden, was auch immer dies sein mag. So wollen wir Christen, so wollen wir Gemeinde so wollen wir Kirche sein. Amen. Wir hören die Schriftlesung.
Die heutige Schriftlesung steht in Lukas 15, die Verse 1 bis 10. Die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze. Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften: Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins geht verloren, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Dann wird er es glücklich und auf seinen Schultern nach Hause tragen und seinen Freunden und Nachbarn zurufen: Kommt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Oder nehmt ein anderes Beispiel. Eine Frau hat 10 Silbermünzen gespart. Als sie eines Tages eine fehlt, zündet sie sofort eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich hat sie die Münze gefunden. Sie ruft ihre Freundin und Nachbarin zusammen und erzählt: Ich habe mein Geld wieder. Freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Ich singe jetzt das nächste Lied.
Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Er war ein Mann der Prinzipien. Für ihn war die Welt berechenbar, wie eine präzise laufende Uhr. Doch dann stieß er auf ein Problem, das sich mit den bekannten Gesetzen nicht lösen ließ. Sein Name war Max Planck und er war der Wegbereiter der Quantenforschung in der Physik. Als er anfing zu studieren, hieß es, dass die Physik eigentlich komplett erschlossen sei und Forschung sich gar nicht mehr lohnen würde. Man habe quasi alles in der Physik entdeckt, alles sei klar und es gehe jetzt nur noch um Feinheiten und Details. Doch dann stand er vor einem neuen Problem, das nicht verschwinden wollte. Wochenlang rechnete er. Doch egal wie oft er es versuchte, es funktionierte nicht. Wie alle Physiker früher ging er davon aus, dass Energie absolut frei fließen kann. Was aber bedeuten würde, dass Energie grenzenlos ist. Die dazugehörigen Experimente zeigten allerdings, dass dem nicht so ist. Max Planck, dieser brillante Kopf, saß über seinen Berechnungen und suchte nun verzweifelt nach einer Lösung. Der einzige Weg war eine vollkommen absurde Idee. Energie konnte nicht unendlich frei abgegeben werden, sondern nur in winzigen, abgeschnürten Paketen. Den Quanten. Eine Vorstellung, die den Grundpfeilern der klassischen Physik widersprach. Planck weigerte sich, diese Idee zu akzeptieren. Sie passte nicht in sein Weltbild. Denn wenn sie wahr wäre, dann bedeutete das, alles, was er bisher gelernt hatte, musste neu gedacht werden. Er schrieb später, dass er die Quantentheorie nicht aus Überzeugung entwickelte, sondern weil es keinen anderen Ausweg gab. Aber genau so kann es im Leben gehen. Manchmal begegnet mir eine neue Perspektive, die ich nicht will. Eine, die mich herausfordert, vielleicht sogar überfordert. Eine erste Reaktion mag sein, mich zu wehren, wie bei Max Planck. Und so wie auch bei Paulus in dem Predigtext für heute. Denn auch der Apostel Paulus hielt lange an seiner Überzeugung fest. Er wusste, wie die Welt funktionierte, bis ihm eine neue Wirklichkeit begegnete. Eine, die er nicht wollte. Eine, gegen die er sich erst wehrte, weil sie alles in Frage stellte, worauf er sein Leben aufgebaut hatte. Und eine entscheidende Frage für mich ist, was mache ich, wenn sowas passiert? Lasse ich mich auf den Perspektivwechsel ein oder suche ich verzweifelt nach Argumenten, um die alte Sichtweise zu retten? Was war und ist überhaupt der Wert der bisherigen Sichtweise? Max Planck hat sich der neuen Erkenntnis schließlich gestellt und wurde so zum Wegbereiter der modernen Physik. Paulus hat sich der für ihn neuen Sichtweise gestellt und wurde zum Wegbereiter der frühen Kirche. Im Predigtext für heute beschreibt er seinem Freund und Mitarbeiter Timotheus und der Gemeinde in Ephesus diese Erfahrung folgendermaßen. Und ich lese den Predigtext aus dem 1. Timotheusbrief 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft gegeben hat. Denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst genommen. Dabei habe ich ihn früher verhöhnt und verfolgt und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Denn ungläubig wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Mit ihr schenkte er uns den Glauben und die Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Auf das Wort, das ich dir nun sage, kannst du dich verlassen. Es ist wert, von allen angenommen zu werden. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und ich selbst bin der Erste unter ihnen. Aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt. Denn Christus Jesus wollte an mir als Erstem beispielhaft seine ganze Geduld zeigen. Sie gilt allen, die künftig zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Paulus beschreibt sich als gewandelten Mann, vom Verfolger zum Verkünder der Gnade. Ob das wirklich eine tiefgreifende Veränderung war oder nur ein Wechsel der Sprache, der Kleidung, der Zugehörigkeit? Andere haben ihn vermutlich weiterhin als Fanatiker beschrieben, nur eben jetzt mit neuem Inhalt. Aber das ist das Spannende. Paulus bietet eine neue Geschichte über sich selbst an und lädt andere dazu ein, diese mitzuerzählen. Dazu legt er in diesem Brief an Timotheus ein Glaubenszeugnis ab und beginnt mit einem Rückblick. Früher habe ich Christus verhöhnt, verfolgt und mich voller Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Und dann kommt der entscheidende Satz: Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Paulus bekommt eine zweite Chance, nicht weil er sie verdient hätte, sondern aus Gnade, die er als unverdientes Geschenk bekommt. Und er schreibt weiter: Unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Das klingt fast so, als würde Paulus sagen: Ich habe es nicht nur übertrieben mit meinen Fehlern, Gott hat es noch mehr übertrieben mit seiner Gnade. Als würde er sagen: Gottes Liebe ist immer größer als mein Scheitern. Stell dir vor, jemand betritt heute die Kirche, stellt sich hier vorne hin und sagt: Ich war ein radikaler Fanatiker, ein Extremist, wie man heute sagt. Ich habe Leute verfolgt, ich war überzeugt, dass sie falsch liegen. Und ich habe mich aktiv dafür eingesetzt, dass sie mundtot gemacht werden. Aber dann habe ich gemerkt, ich lag völlig daneben. Und jetzt bin ich hier, als euer Vorbild. Wie oft hören wir solche Geschichten? Vom Kriminellen, der nun Jesus kennt, von der Hetzerin, die jetzt predigt, vom Verirrten, der heute Menschen berät. Und wie oft werden diese Geschichten erzählt, um damit Einfluss zu gewinnen, Anerkennung und Ruhm zu ernten und manchmal auch nur, um eine nicht schlechte Menge Geld zu verdienen. Veränderung wird dann zur Bühne und die Gemeinde zum Publikum. Da frage ich mich: Woran messen wir eigentlich Veränderung? Und wer darf überhaupt beurteilen, ob sich etwas wirklich verändert hat? Vielleicht ist das, was Paulus hier macht, auch genau das. Er schreibt eine Geschichte über sich selbst, in der aus Schuld Bedeutung wird. Und das kann stark und ehrlich sein. Es kann aber auch strategisch sein. Und genau deshalb braucht es auch kritische Aufmerksamkeit. Veränderung ist nicht automatisch gut, nicht automatisch glaubwürdig, nicht automatisch real und echt, aber auch nicht automatisch schlecht oder erlogen. Veränderung ist zuallererst eine Veränderung der Sichtweise. Wie ich auf mich selbst schaue, wie ich anders auf Situationen um mich herum schaue und wie andere Menschen mich betrachten. Oder wann und wo habe ich schon mal über jemand anderen gedacht: Der wird sich nie ändern. Oder wo habe ich es schon mal echt vermasselt? Wo dachte ich, da gibt es jetzt kein Zurück mehr? Oder wie habe ich da gehandelt und wie beurteile ich die Situation jetzt und heute? Ich betrachte Paulus jetzt mal als jemanden, der mir eine Geschichte erzählen will. Er sitzt da, schreibt einen Brief an Timotheus, seinen Schüler, seinen Nachfolger, vielleicht sogar seinen spirituellen Erben. Und er erzählt ihm eine Geschichte, seine eigene. Und wie er inzwischen auf die Ereignisse und das Erlebnis von damals blickt und sie für sich deutet. Paulus spricht von sich selbst als dem größten Sünder. Vielleicht ist das echte Einsicht, zu der er gekommen ist. vielleicht aber auch ein kluger Schachzug. Denn wenn ich mich selbst als das größte Negativbeispiel präsentiere, was passiert dann? Dann stehe ich nicht mehr auf der Anklagebank, sondern bin das Musterbeispiel für göttliche Gnade. Dann wird meine Vergangenheit nicht zu einer Last, sondern zu einem positiven Zeugnis. Paulus bietet damit eine neue Perspektive auf seine eigene Vergangenheit. Er erzählt sie sich und anderen so, dass er darin neuen Sinn findet, neue Horizonte, warum er sie so sagt, wie er sie sagt. Was kann ich daraus für mich mitnehmen? Und vielleicht sollte ich mich manchmal fragen, gibt es noch eine andere Perspektive? Was wäre, wenn ich meine eigene Geschichte einmal aus einer anderen Perspektive wahrnehme, mir also eine neue Wahrheit nehme? Wahrnehmen, Wahrheit nehmen. Für mich selbst. Ich sehe den riesigen Berg Wäsche und denke genervt, schon wieder so viel zu tun. Aber ein Freund kommt vorbei und sagt nur, boah, du hast aber viele coole Klamotten. Dann halte ich kurz inne. Eigentlich zeigt das, dass ich genug Kleidung habe und ein Zuhause, in dem ich mich wohlfühle. Oder nach dem Kochen steht das Chaos noch in der Küche. Oh Mann, so viel Arbeit. Oder man sieht es, wie meine Uroma früher immer sagte, wenn es aussieht, als hätten Menschen hier gelebt, dann bedeutet das, dass hier eine Gemeinschaft war. Und plötzlich sehe ich nicht nur das Chaos, sondern auch die Wärme dahinter. Ein Nachbar, der grüßt nie und wirkt immer schlecht gelaunt. Und ich ärgere mich darüber, bis ich erfahre, dass er vor kurzem seine Frau verloren hat. Und plötzlich kann ich ihn anders sehen, mit Mitgefühl statt mit Frust. Und so komme ich zu der spannenden Frage, wie erzähle ich eigentlich meine eigene Geschichte? Wenn ich zurückblicke, sehe ich mich dann als den mutigen Helden, der sich durchgekämpft hat, oder als das unschuldige Opfer der Umstände? Und wie oft bastle ich mir eine Erzählung zurecht, die für mich einfach gerade gut ins Bild passt? Ich schreibe meine Vergangenheit und meine Gegenwart nicht objektiv. Ich filtere, ich deute, ich mache Sinn aus dem, was war, was ist. Nehme meine Umgebung so wahr, dass meine Sicht zu dem Menschen passt, der ich meine zu sein. Und vielleicht ist das auch völlig okay so. Aber dann kommt die Frage, die vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Wenn ich Paulus Geschichte lese, denke ich dann, wow, so eine Erfahrung hätte ich auch gerne. Oder denke ich eher, hoffentlich passiert mir sowas nie, ich will mich nicht so radikal hinterfragen müssen. Veränderung klingt ja schön, solange sie nicht unbequem ist. Aber was, wenn sie mich tatsächlich herausfordert? Was, wenn sie mich zwingt, mein ganzes Weltbild neu zu sortieren? Würde ich dann auch noch so begeistert davon reden? Ob ich bereit bin, meine eigene Geschichte einmal anders zu erzählen? Ob ich mir erlaube, andere Sichtweisen und Deutungen über mich selbst zuzulassen? Auch wenn andere das vielleicht ganz anders sehen? Vielleicht ist nicht die größte Herausforderung dieses Textes, ob ich Paulus Veränderung glaube, sondern ob ich mir selbst eine solche Veränderung zutraue. Denn was, wenn nicht nur Paulus, sondern auch ich in einem System stecke, das mich in meiner Wahrnehmung einengt? Was, wenn ich selbst Überzeugungen habe, die ich für unverrückbar halte, bis mir etwas oder jemand begegnet und meine Sicht auf den Kopf stellt? Sei es Gott, Jesus, der Heilige Geist, ein Freund, ein Bekannter, ein Familienmitglied oder auch ein Fremder. Und was, wenn Gnade nicht nur bedeutet, dass mir vergeben wird, sondern dass ich plötzlich merke, ich hätte längst anders denken können. Ich hätte schon früher eine andere Perspektive annehmen können. Einen neuen Blick finden auf mich selbst. wie gehe ich damit mir selbst ins Gericht? Oder kann ich es auch positiv deuten, wie zum Beispiel Paulus es gemacht hat? Nämlich ohne diese Erfahrung wäre der Neuanfang nicht möglich gewesen. Denn manchmal braucht eine unlösbare Rechnung vielleicht nur eine neue Sichtweise. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied »Meine Zeit steht in deinen Händen«. Und gemeinsam halten wir Fürbitte und ich bitte jedem, dem es möglich ist, dazu aufzustehen. Du, Gott, weißt, was Leid bedeutet. Du selbst hast es erfahren. Als Mensch unter Menschen. In vielfacher Weise durch Verrat und Schmerz bis hin zum Kreuz. Wir bitten dich, Gott, für alle, die an einer schlimmen Krankheit leiden, die ihren Lebensmut nimmt, die an Einsamkeit und Lähmung leiden. Hilf ihnen, wieder zu einem Leben zurückzufinden, in dem sie trotz allem Sinn finden. Wir bitten dich für alle, die unter Mangel oder Armut leiden und deren Geld kaum für das Nötigste reicht. Unter Sorgen leiden, die täglich mehr werden, und unter Ängsten, die ihnen am Tage die Tatkraft und in der Nacht den Schlaf rauben. Lass sie Menschen finden, denen sie bereit sind, sich anzuvertrauen und die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir bitten dich für alle, die unter ihren unerfüllten Träumen leiden, die das Gefühl haben, im Leben etwas versäumt zu haben, die an gestorbenen Hoffnungen leiden und kein Vertrauen mehr in die Zukunft haben. Wir bitten dich für alle, die sich schuldig gemacht haben und nun unter ihrem Gewissen leiden. Hilf ihnen, sich anzunehmen, so wie sie sind und trotz allem, was ihnen fehlt. Wir bitten dich, Gott, lass uns nicht allein mit allem Leid, das uns erfüllt, und hilf uns tragen, was auf uns lastet, durch die Kraft deines Geistes. Amen. Und alles Gesagte und alles Nicht-Ausgesprochene beten wir mit den Worten des Vaterunsers. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen gemeinsam das letzte Lied, Gott ist gegenwärtig.
Thank you.
darf ich allen noch den Segen Gottes zusprechen und ich bitte jedem, dem es möglich ist, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir hören noch das Orgelnachspiel und ich bitte dazu noch einmal Platz zu nehmen.